Gott, du großer Gott, ein Kind im Stall. Du brichst in mein Dunkel herein, teilst meine Ohnmacht, stellst dich mir Schwachen zur Seite. Du weckst meine Sehnsucht, färbst meine Träume, wartest mit mir auf den Anbruch des Morgens. Du lehrst mich suchen, machst Mut zum Aufbruch, lädst ein zum Leben und gehst mit. Weihnachten, ein Weg fängt an. Mit einem Wort von Andrea Schwarz heiße ich euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Weihnachtsgottesdienst. Ja, auch dieses Jahr fährt mit Weihnacht wieder einen Weg an. Wir sind heute zusammengekommen, um uns daran zu erinnern und nachzudenken, was das für uns und für unsere Welt bedeutet. Einige haben vielleicht ganz klare Vorstellungen von dem Weg. Andere sind auf der Suche nach dem Weg. Und wieder andere sind unsicher, welche Abzweigung sie sollen nehmen. Weihnacht, ein Weg fährt an. Und so feiern wir den Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, im Namen von Jesus, dem Sohn, und im Namen vom Heiligen Geist. Amen. Wir singen alle Strophen vom Lied «Kommt, nehmt teil an unserem Fest». Wir wollen jetzt miteinander beten und singen nach dem Gebet. Bitte die mögen, zum Gebet und anschließend ein Lied aufzustehen. Gott, wir haben es gerade gesungen. Heute ist ganz ein besonderer Tag. Jesus hat Geburtstag. Darüber dürfen wir uns freuen und die Freude sollen wir auch weitergeben. Wenn wir aber sehen, wie unsere Weltlage aussieht, wie viel Not und Elend, Ungerechtigkeit und Trauer herrscht, dann ist uns manchmal gar nicht zum Feiern zumut. Dann sind wir erschüttert und oft auch mutlos. Umso mehr ist die Weihnachtsbotschaft als Sehnsuchtsbotschaft für uns wichtig. Du hast deinen Sohn auf die Erde geschickt. Wir wollen fest daran glauben, dass du der bist, der einmal das letzte Wort wird haben. Und so bitten wir dich auch dieses Jahr, dass du mit uns kommst auf den Weg von Weihnachten, wo Weihnachten verheißen hat. Schenk uns immer wieder Mut zum Aufbruch und begleite du uns auf dem Weg. Gloria in excelsis Deo, er segne dir Gott in der Höhe. Amen. Ich lese einen Text von der Kirsten Westhäus. Kann Weihnachten Frieden schaffen? Unser erstes Kind ist an Heiligabend zur Welt gekommen. Ein Christkind. Damit hatten wir so gar nicht gerechnet, weil der Geburtstermin allen Berechnungen nach bereits am 10. Dezember sein sollte. Und als Erstgebärende glaubt man ja noch an sowas. Und so hatte ich eher Sorge, dass das Kind womöglich an meinen Geburtstag Ende November kommen würde. Es wurde Advent und das Kind ließ uns warten und warten und warten. Als es dann am 24. Dezember kam, blieb für uns frischgebackene Eltern die Welt stehen. Wir versanken in dem speziellen Zauber der ersten Lebensstunden, einer Mischung aus ungläubigen Staunen, Dankbarkeit, Zärtlichkeit und diesem tiefen Frieden, den es nur beim Anblick eines Neugeborenen gibt. Mein Mann ging spät abends allein in die Christmette. Euch ist heute ein Kind geboren, hört er den Pastor fröhlich von der Kanzel rufen. Oh, wie wahr! Dieses Kind, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird, heißt Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, heißt es in der Bibel. Ein Baby bringt den Frieden in die Welt. Diese Botschaft ist eine besondere, weil sie so einfach und so klar ist. Aber ich finde, sie ist auch besonders schwer zu glauben, gerade in diesen Jahren, in denen Kriege und Konflikte wieder mächtig und bedrohlich nah sind. Und trotzdem kann ich nicht nachlassen, daran glauben zu wollen. Denn mein Mann und ich haben es hautnah erlebt. Weihnachten kann Frieden schaffen, wenn wir uns anrühren lassen, wie von einem Neugeborenen, das uns anvertraut ist. Dann wollen wir aus uns heraus unser Bestes und unser Friedvollstes geben für die Zukunft und das Glück dieses Kindes und damit für uns. Manchmal vergesse ich das im Alltag und dann erinnert mich mein Christkind daran. Wir singen jetzt alle vier Strophen von Herbei, o ihr Gläubigen. Ich lese die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, Vers 1 bis 20. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus. Alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung. Sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt. Dieses Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Wir singen jetzt vor der Predigt noch Freue dich Welt, alle vier Strophen.
Thank you. Liebe, in der Weihnachtsgeschichte kommen ganz verschiedene Personen, Tiere, aber auch Gegenstände drinnen vor. Zwei von diesen Tieren finde ich ganz speziell und darum lohnt es sich auch, sie genauer anzuschauen. Ochs und Esel. Das Bild, das hier eingeblendet ist, das ist von Konrad von Soest im Jahr 1404 gemalt worden. Und es befindet sich auf einer Tafel vom Altar in der Stadtkirche von Niederwildungen. Ich habe verpasst, nachzuschauen, wo genau das ist, aber das könnt ihr ja daheim auch noch nachschauen. Eine sehr alte Darstellung von Ochs und Esel an der Krippe. Die ganze Tafel sieht so aus. Mir ist auf diesem Bild besonders aufgefallen, dass nicht Maria und Josef oder Jesus in die Mitte vom Bild ist gezeichnet worden. Wie sonst ja meistens, wenn wir so ein Weihnachtsbild vor uns haben. Sondern wir müssen eher sagen, Ochs und Esel. Allerdings, die scheinen mehr Interesse an ihrem Futter zu haben, als an dem, was da direkt vor ihrer Nase geschieht. Für die damalige Zeit ist das ein absolut revolutionäres Bild gewesen. Es hat auch entsprechende Wellen anscheinend gegeben, weil der Künstler probiert hat, ein dreidimensionales Bild darzustellen oder zu malen. Er hat kräftige Farben verwendet und hat, was auch für damalige Verhältnisse sehr revolutionär war, die heilige Familie wirklich ganz alltäglich dargestellt. Der Josef, der probiert, das Feuer anzuheizen. Maria, wo einfach mit dem Kind so im Bett drin ist. Ja, wie in dieser Geschichte, die du, Manuel, vorgelesen hast. Für die damalige Zeit revolutionär. Nicht heilig, sondern alltäglich. Und wie gesagt, Ochs und Esel in der Mitte von diesem Bild. Weiss nicht? Eigentlich haben wir ja die Weihnachtsgeschichte und den Text aus der Bibel haben wir schon noch im Ohr. Und wenn wir fragen, ja, wo kommen jetzt da Ochs und Esel vor, dann würden wir feststellen, nie. Es ist nicht einmal von einem Stall geredet. Und wer jetzt denkt, ja, dann müssen wir halt in einem anderen Evangelium schauen, weit gefehlt. Nie dreht von Ochs und Esel, nie dreht davon, dass die irgendwo da sind. Es ist Tatsache, Ochs und Esel an der Krippe haben keinen biblischen Hintergrund. Dass Ochs und Esel aber in vielen Krippen stehen, lässt sich nicht aus der biblischen Erzählung ableiten. Sie sind durch die Tradition in die Weihnachtsgeschichte hineingekommen. Und zwar schon vor sehr langer Zeit. Ich habe gestern gerade noch so kurz einmal in einem Film gesehen, wo es darum gegangen ist, ob es der Weihnachtsmann tatsächlich gibt. Und die Botschaft von diesem Film war, wenn es der Weihnachtsmann nicht gibt, dann macht auch Weihnachten keinen Sinn. Für viele Menschen, vor vor allem in Amerika und von dort vielleicht aus in die ganze Welt hinein, gehört der Weihnachtsmann so selbstverständlich in die Weihnachtsgeschichte hinein wie Ochs und Esel. Und wenn ich mir zum Teil schaue, wie die Häuser geschmückt sind, dann tauchen mehr solche Figuren aus dem Norden, wo Weihnachtsmann dazugehört, auf, als dass es jetzt so gross Ochs und Esel an unseren Häusern hätte. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die mehr Wissen über die Geschichte des Weihnachtsmanns haben, als über die wirklich biblische Geschichte von der Geburt Jesu. Ein wenig zu denken, hat mir das schon gegeben. Mit welcher Gleichgültigkeit wir Christen manchmal mit biblischen Texten umgehen. Nicht als ein modernes Phänomen, sondern das hat man anscheinend schon jahrhundertelang gemacht. Es scheint nicht so dramatisch zu sein, Sachen mit in eine Geschichte hineinzunehmen, aber auch nicht so wahnsinnig dramatisch, andere Sachen einfach wegzulassen. Je nachdem, denke ich mir manchmal, wie es uns gerade passt. Amen. Und darf man so mit Gottes Wort umgehen? Eigentlich können wir doch da nichts dazu tun, nichts weglassen. Es ist Wort Gottes. Es gilt doch viel eher, und das ist mir immer sehr wichtig, genau herzuschauen, was steht denn da? Im Blick gerade auf die Weihnachtsgeschichte staune ich immer wieder, wie viele Menschen sich gar nicht so gross Mühe nehmen, genau herzuschauen oder herzuhören, was steht denn tatsächlich in der Bibel. Damit kritische Gedanken genug. Was machen wir jetzt mit Ochs und Esel an unseren Krippen? Und es hat auch bei uns Ochs und Esel an der Krippe, selbstverständlich. Sollen wir sie dort wieder entfernen? Weil sie einfach nicht in der biblischen Geschichte vorkommen. Vielleicht, bevor wir sie in Estrich räumen, lohnt sich vielleicht zu fragen, woher kommt das eigentlich, dass Ochs und Esel an der Krippe sind? Und dass das ja schon eine uralte Tradition ist, das haben wir gerade an diesem Bild gesehen, die ist über 600 Jahre ist das her, dass man das schon so gezeichnet hat. Das Motiv Ochs und Esel an der Weihnachtskrippe hat vielleicht im Unterschied zum Weihnachtsmann nicht ganz so einen kommerziellen Hintergrund. Es soll eine Botschaft damit verknüpft sein. In der ganzen Bibel finden wir an zwei Stellen die Kombination, wo Ochs und Esel miteinander gefunden werden. Das eine ist in einem Streitgespräch, wo Jesus mit den Pharisäern zum Sabbatgebot hat. In Lukas 13 würden wir das finden. Und zum Zweiten finden wir es als Mahnwort im Jesaja-Buch, im ersten Kapitel. Dort steht, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel kennt seinen Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Und ich denke, es ist gerade das zweite Bibelwort, wo genau der Hinweis auf die Krippe vom Herrn gibt, dass Ochs und Esel in der Weihnachtskrippe oder in der Weihnachtsgeschichte vorkommen. Denn Ochs und Esel kennen ja ihren Herrn. Und sie wollen dort sein, wo ihr Herr ist. was im Jesaja-Buch als Mahnwort an das Volk Israel formuliert ist. Ihr wisst es nicht, wer euer Herr ist. Das ist in der Krippe positiv aufgenommen. Ochs und Esel wissen, wer ihr Herr ist. Nämlich der Jesus Christus, der da geboren ist. Ochs und Esel als Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herr. Das soll mit diesen beiden Tieren ausgedrückt werden. Wenn schon der dumme Ochs und der sture Esel wissen, wer ihr Herr ist, wie sollten wir das nicht wissen? Ochs und Esel sind ein Bild für unser Bekenntnis, dass ich weiss, wer mein Herr ist. Vielleicht, wenn wir jetzt wieder unsere Krippen anschauen, tun wir in Zukunft viel bewusster Ochs und Esel dort hineinstellen. Es ist unser Bekenntnis. Hier in der Krippe liegt mein Herr. Und wenn wir das vielleicht gar nicht so weit. Wenn Krippe viel ändert, ein Ausdruck von der Tradition ist, das macht man halt an Weihnachten. Sollen wir es dann ganz weglassen? Vielleicht sind Ochs und Esel ja dann immer auch wieder eine Frage an uns. Und wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu, zu dem Jesus Christus, zu dem Gott, der in dem Jesus Christus an Weihnachten auf die Welt gekommen ist? Es kann einerseits das Bekenntnis sein. Ich bekenne mich zu dem Jesus Christus als Gottes Sohn. Und darum stelle ich Ochs und Esel ganz bewusst in unsere Weihnachtskrippe hinein. Aber Ochs und Esel können durchaus auch eine ständige Frage an uns sein. Und wie steht es mit dir? Sind wir Ochs und Esel die Einzigen, die wissen, wer unser Herr ist? Amen. wenn wir heute Abendmahl feiern. Dann ist auch das Abendmahl ein Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herr. Und darum lade ich heute ganz besonders und gern ein, dass wir Abendmahl feiern. Es ist mehr als einfach ein geringes Aperol-Häppli an Weihnachten. Es ist unser Bekenntnis, in diesem Abendmahl begegnet uns der lebendige Gott, der an Weihnachten in diese Welt hineingekommen ist. Und wir alle, egal wer wir sind, das macht die Weihnachtsbotschaft ja auch so deutlich, wir alle sind eingeladen, an diesem Tisch von Gott teilzunehmen. Miteinander Abendmahl feiern. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich lade euch ein, dass wir beten miteinander. Wir neigen uns. Herr, unser Gott, du bist in die Welt hineingekommen. Du bist hineingekommen, wie wir alle in die Welt hineingekommen sind, als kleines Kind, hilflos, bedürftig und auf uns Menschen angewiesen. Wir danken dir, dass dies hineingekommen in die Welt so gleich ist wie das von allen Menschen. Und das verbindet uns mit dir. Und doch bist du Gott, der in die Welt kommt, und wir sind Menschen. Danke, dass du die Gemeinschaft gleich mit uns suchst und mit uns willst deinen Tisch teilen. Wir wissen, dass nicht alles gut ist in dieser Welt. An vielen Orten herrscht grosse Dunkelheit, Gewalt, Krieg, Flucht, Not und Trauer. Und doch erleben wir bei dir, dass es darf Licht werden. Schenk, dass das jetzt auch darf geschehen. Wir wollen darum ganz besonders jetzt unsere Dunkelheiten und unsere Not bringen. Jesus Christus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im Namen von dem Jesus Christus, dir ist deine Schuld vergeben. Er rechnet sie dir und uns nicht an. Amen. Wer so eingeladen ist, bei Christus am Tisch Platz zu nehmen, der stimmt gern in einen Dank und in ein Jubellied ein. Und eines der schönsten Jubellieder, die wir in unserem Gesangbuch haben, ist die grosse Doxologie. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, dass wir das heute im Weihnachtsgottesdienst wieder einmal singen können. Ich lade euch ein, die grosse Doxologie zu singen, 460. Ehre sei Gott in der Höhe. Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. So seid ihr jetzt alle eingeladen. Ich werde auch Abendmahl einnehmen, aber ich werde es nicht austeilen, weil ich im Moment einfach mit meinem Husten zu wenig gesund bin. Aber ich habe 3 andere Leute gefunden, die bereit sind, das Abendmahl auszuteilen. Kommt, denn es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Thank you. lade euch ein, dass wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, du hast uns in diesem heiligen Mahl deine Treue, deine Barmherzigkeit und deine Gegenwart unter uns wieder ganz sicher gemacht und uns gefestigt in dieser Gemeinschaft, die wir mit dir und mit allen Menschen dürfen haben. Dafür danken wir dir und wir loben und preisen dich. So sind wir gestärkt zu einem Leben in der Kraft vom Heiligen Geist und du schickst uns in die Welt, wie du in die Welt gekommen bist. Hilf uns dir und den Menschen zu dienen mit dem, was wir sind und haben. Du bist der Herr von unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Wenn wir das wissen, sind wir getrost in allem, was auf uns zukommt. Mach uns fest in der Hoffnung, dass du dein Reich wirst vollenden. Und gemeinsam beten wir, wie du uns gelernt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben niemanden, der heute jubiliert. Gestern hatten wir noch den Paul Steiner und den Andreas Lager, die Geburtstag hatten. Das habe ich schon mal am vorderen Sonntag bekannt gegeben. Von den Anlässen lade ich ganz herzlich ein am nächsten Sonntag, 29. Dezember, Gottesdienst zur Jahreslosung 2025. Prüft alles und das Gute behaltet. Kollekte am nächsten Sonntag ist eine 5. Sonntagskollekte. Das heisst, die Kollekte ist bestimmt für einen Baufonds von unserer Gemeinde. Ganz herzlichen Dank, wenn ihr da auch schon dran denkt. Am 5. Januar wird der Bundeserneuerungsgottesdienst sein. Freitag vorher haben wir noch Gebet. Und am Samstag vor dem 5. lade ich herzlich ein zum Friedensgebet im Rathausdurchgang am 16:30 am Nachmittag, ökumenisches Friedensgebet zum Jahresanfang. Dann darf ich ganz herzlich danken. Zum einen Mal steht schon seit einer Zeit, steht da schon ein Weihnachtsbaum. Christian, der darf von mir wie gewohnt von dir immer wieder haben. Du hast schon gesehen, er hätte noch einen Meter länger sein dürfen. Ich finde das schon genial, dass wir den haben dürfen. Danke vielmals, Christian, dafür. Ganz herzlichen Dank, Oli, ich sehe dich einfach nicht durch den Christbaum durch, aber auch dir ganz herzlichen Dank für das Spielen. Marek und Kira hinten an der Technik und auch dir, Manuel, ganz herzlichen Dank für die Liturgie und beim Abendmahl bei Brigitte und der Marianne, dass ihr eingesprungen seid und geholfen habt. Danke vielmals dafür und euch allen, dass ihr heute in diesem Gottesdienst seid, da seid und die, die am Livestream dabei sind, wünsche ich euch allen jetzt gesegnete und schöne Weihnachten und dann, falls wir uns nicht mehr sehen, auch schon wirklich ein gutes Übergehen ins neue Jahr hinein. Lade ein, dass wir uns jetzt für unter Gottes Segen stellen. Wir singen zuerst das Lied Der Herr segne dich und die lade euch ein, dazu aufzustehen und dann gleich zum anschließenden Segen stehen zu bleiben. Jesus Christus, die Liebe von Gott, dem Vater, und die Gemeinschaft und die Kraft vom Heiligen Geist ist und bleibt mit jedem von uns. So sind wir Gesegnete im Namen vom dreieinigen Gott. Amen.